Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
Ich bete. Danke für dein Wort. Danke, du guter Gott, dass wir die Bibel haben und dass wir das Vorrecht haben, in einer Generation zu leben, die sich dieses Buch leisten kann. Ja, mehr noch, die es digital auf dem Handy, auf Tablets oder wo auch immer lesen kann, darin studieren kann. Aber all das, Herr, wäre nichts, wenn du nicht aus diesem Wort lebendig reden würdest. Und das willst du tun, das hast du uns versprochen. Und darum bitten wir dich, dass du das tust und dass du uns, jedem von uns, hilfst zu hören. Das, was du ihm, was du ihr sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, lieber Detlef, du kannst gerne schon die erste Folie anmachen. Dankeschön. Liebe Gemeinde, bist du blind? Sagen wir manchmal jemandem, der nicht sieht, wonach er sucht, obwohl es doch direkt vor seinen Augen liegt. Bist du blind? Wir testen jetzt mal eure Sehfähigkeit und entdecken, wie unterschiedlich wir auch sehen. So, wer kann hier welche Zahl lesen? Wer kann in allen Feldern eine Zahl lesen? Sind nicht so viele. Also ich gestehe einfach mal, dass ich nur in dem linken unteren Feld eine 12 lesen kann. Sonst keine einzige Zahl. Ich bin grün-rot blind. Und die anderen haben andere ähnliche Hintergründe, wenn man die Zahlen denn nicht lesen kann. Das ist der typische Test, den man macht, um solche Farbblindheiten festzustellen. Hier nun ein Test zum Kontrast sehen. Wer kann die mittlere und die untere Reihe lesen? Das sind doch sehr viele, das ist auch gut so, weil da waren etliche Autofahrer drunter. Und die untere Reihe ist für schon kräftigen Nebel. Das heißt, man sieht eben nicht mehr kontrastreich im Nebel. Und dafür ist das ein wichtiger Test. Und dann gibt es natürlich noch das Phänomen der optischen Illusion. Was seht ihr hier? Was seht ihr? Wer sieht einen alten Mann? Wer sieht einen jungen Mann? Auch beides ist da drin. Je nachdem, wie man so schaut. Also eine optische Illusion und die sogenannten optischen Täuschungen. Sind die Linien parallel zueinander? Was meint ihr? Keiner traut sich. Sie sind parallel. Es sieht nur nicht so aus. Durch bestimmte kleine Quadrate oben in den Ecken sieht das eben so aus, als würde das so ein bisschen wellenförmig verlaufen. Um verschiedene Formen der Blindheit bzw. der sehr unterschiedlichen Wahrnehmung geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Da sind die Jünger, die Jesus auffordert, hinzusehen. Seht, sagt er am Anfang, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Seht hin, was dann da alles passiert. Denn sie wollen nun hinaufgehen, vom Jordantal kommend durch Jericho, durchs Wadi Kelt bis auf den Ölberg und dann eben hinab in die Stadt. Und so sagt Jesus ihnen, was passieren wird. Nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern tatsächlich schon zum dritten Mal. Jedes Mal durchaus ein bisschen mit Variationen, aber das von ihm genannte Ziel, das, auf das es hinausläuft, war immer dasselbe. Jesus wird getötet werden und wird auferstehen. Doch die Jünger sehen es nicht. Sie erkennen das große Ganze nicht. Das ist mein erster Punkt. Die Jünger sehen nicht, dass Jesus diesen Weg geht, auf dem er doch schon lange unterwegs ist und sie ja auch mit ihm schon lange unterwegs sind. Und dass dieser Weg eben kein leichter ist, sondern im scheinbaren Debakel endet, eben in seinem Tod. Dass er sich da hineingibt, sich für sie und für alle hingibt. Und dass es letztlich alle sind, die ihn töten. Nicht nur die Römer, nicht nur die Juden, sondern letztlich alle Menschen. Wir. Weil wir es nicht ertragen, dass da jemand echt, ehrlich, wahrhaftig, gerecht und zugleich barmherzig und voller Liebe ist. Und dass dieser auch noch eine ungeheure Ausstrahlung hat, wunderbar predigen kann. Dass ihm alle Macht gegeben zu sein scheint, ja göttliche Macht geradezu. Und er dennoch voller Demut ist und diese Macht nicht nutzt, um sich durchzusetzen. Dass er seine Möglichkeit nicht nutzt, um die Macht zu ergreifen, die Feinde zu besiegen und zu vernichten. Mal ganz ehrlich, das haben wir doch auch noch nicht wirklich begriffen. Also ich jedenfalls nicht. Die Jünger erkennen dieses große Ganze nicht. Sie hören so auch nicht richtig hin. Sie hören nur, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und da beginnen eben in ihren Köpfen sich die eigenen Bilder zu entwickeln. Vor ihren geistigen Augen sehen sie da, was sich ereignen wird, was sie denken, was sich ereignen wird, was sie sich wünschen, was sie erwarten. Dann werden sich ihre Mühen endlich gelohnt haben. Dann wird Jesus endlich Flagge zeigen. Dann wird er endlich seine Feinde entmachten, sich als der neue König von Gottes Gnaden zeigen, das Zepter des Handelns in die Hand nehmen, das Volk hinter sich sammeln und die Römer zur Stadt und dann auch aus dem Land jagen. Und sie, die 12, werden zur Regierung gehören, wichtige Positionen besetzen. Sehen wir immer das große Ganze? Oder haben wir manchmal auch so unsere eigenen Gedanken, Wünsche und Pläne vor Augen und sehen eben nicht auf das, was Jesus uns zeigt, was er uns vielleicht schon längst vor Augen gemalt hat, was wir schon oft gehört und gelesen haben. Mit diesen verschiedenen Sichtweisen und unserer zumindest partiellen Blindheit spielt das Buch vom frommen Chaoten, das mir in diesem Zusammenhang einfiel, das den britischen Autor Adrian Pless bekannt gemacht hat. Sein alter Ego, der Titelheld, wobei das Wort Held schon fragwürdig ironisch gewählt ist. Also Adrian träumt im Buch immer davon, als brillanter Vorzeigechrist mit einer ungeheuren missionarischen Durchschlagskraft sein Leben zu leben und von vielen Menschen geliebt und verehrt zu werden. Und das alles natürlich um des Herrn willen, natürlich, keine Frage. Doch dabei scheitert er ein ums andere Mal, blamiert sich allzu oft bis auf die Knochen und ist dabei doch zugleich auch ein zutiefst liebenswürdiger Mensch. Und gerade in seinem Scheitern und in seinen aus seiner eigenen Sicht eigentlich höchst peinlichen Blackouts entdecken Einzelne einen Zugang zur guten Nachricht von Jesus Christus, seiner Liebe, eben weil er auch diesen frommen Chaoten liebt und ihn sogar zu seinem Mitarbeiter gemacht hat. Und dann fiel mir ein geschätzter Bruder in meiner ersten Gemeinde ein, der wirklich mit großem Ernst Christ war. So hieß er übrigens auch mit Vornamen, aber das nur am Rande. Er wusste ziemlich genau, wie wir recht zu glauben haben und wann und wie es mit Christus weitergeht. Er glaubte fest daran, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Er sah das große Ganze nicht, dass nur wenige nicht den Tod sehen müssen, weil das große Ganze die Auferstehung, der große Plan, die Auferstehung sein wird oder ist. Das konnte gar nicht anders sein, so dachte er, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Oder dass, wie es vorhin im Psalm 63 gelesen und gehört haben, ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das hätte so sein Gebet sein können damals. Die große Herrlichkeit wollte er sehen, aber doch nicht sein Sterben. Und dass er noch mehr dahin sieht. Dahinter steckte, er hatte schlicht Angst davor, was ich durchaus normal finde und überhaupt nicht ehrenrührig. Aber er sah ebenso das große Ganze nicht, weil seine eigenen Wünsche und Vorstellungen da im Wege waren. Die Jünger jedenfalls sehen nicht das große Ganze, sondern nur das, was sie sehen wollen. Sie sind blind für Jesu Weg und Ziel. Und sie sind sie auch blind im Kleinen, im Lebensvollzug, blind eben für den organisch Blinden, der sie da plötzlich aus ihren kühnsten Träumen aufweckt, denen sie nachhingen, nachdem Jesus ja davon gesprochen hatte, jetzt geht's hinauf nach Jerusalem. Er weckte sie auf aus diesen Träumen, indem er laut ruft, nachdem er erfahren hat, wer da mit einer stattlichen Begleitgruppe vorbeikommt. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Also der kommt nun wirklich zur Unzeit. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, um Israel zu retten. Und er will Jesus aufhalten? Und wichtige Zeit und Kraftraum? Nein, das geht ja nun wirklich überhaupt nicht. Und so wollen sie ihn zum Schweigen bringen. Sie sehen in ihm nicht die leidende Kreatur, die des göttlichen Erbarmens bedarf. Sie sehen nicht, wie sehr er jetzt des Zuspruchs und der liebevollen Zuwendung des Heilandes Jesus bedarf. Sie erkennen nicht, dass er einer von denen ist, für die Jesus doch Mensch geworden ist, gekommen ist auf diese Welt. Einer von denen, die niemand auf der Liste fürs Himmelreich hatte, außer Gott. Und deshalb ja auch Jesus. Wer das große Ganze nicht richtig sieht, der wird auch für einzelne Situationen blind sein, in denen Jesus jemanden begegnen und sein Leben eine heilvolle Wende geben möchte. Auch wir singen gerne in unseren Gottesdiensten vom Sieger Jesus. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Dieser Psalm wird König David zugesprochen, der statt die Herrlichkeit Gottes zu sehen, durch so manches Tal der Todesschatten laufen musste. Wir loben gern den, der auf dem Thron sitzt und dem alle Macht gegeben ist. Und sehen uns dabei vor unserem inneren Auge, vielleicht, vermutlich, als einen Hofstaat. Und übersehen dann aber doch den einzelnen Menschen, denen es zu helfen gilt. Oder sind blind für Situationen, in die wir hineingehen müssten und es nicht gerne wollen. Auch und gerade, weil es da unangenehm und schmerzhaft und offensichtlich gar nicht so siegreich werden könnte. Der Blinde jedenfalls lässt sich nicht den Mund verbieten, sondern ruft nur umso lauter. Er sieht schon viel mehr, so lässt sein Rufen erkennen, als es die Jünger taten. Und vielleicht ist das ja bei uns manchmal auch so, dass die Menschen, die, so wie Jürgen Lindner eben gesagt hat, selbst von sich sagen würden, ich bin kein Christ oder ich glaube nicht, mehr sehen als wir. Und manchmal, aber da gleich noch mehr zu, steht es uns gut an, auch da mal hinzuhören und nicht immer gleich schon selbst die Antworten geben zu wollen. Er jedenfalls, der Blinde, ruft Sohn Davids. Sohn Davids, das war ja zunächst einmal Salomo gewesen. Davids Nachfolger auf dem Königsthron. Und dem wurde in der jüdischen Tradition oder wird in der jüdischen Tradition so manche Fähigkeit zugesprochen. Weisheit vor allem, aber auch Gottvertrauen, auch die Fähigkeit, Menschen heil zu machen. Doch die Kriegskunst gehörte eher nicht dazu, wenn dann eher die Diplomatie. Aber Salomo war eben vor allem Mensch, Davids Sohn. Sicher ein von Gott besonders beauftragter und dazu dann auch begabter Mensch, aber eben ein Mensch. Und dieser blinde Mann, der saß schon so lange am Straßenrand, so viele Male war seine Hoffnung auf Hilfe enttäuscht worden. Er erwartete eigentlich nichts mehr von den Menschen. Und dennoch, als er hört, Jesus kommt vorbei, diesem einen Menschen traute er zu, dass der ihm helfen könne. Er sah ihn nicht blind, wie er war, und doch sah er in ihm den Retter. Den, der sein Leben noch einmal eine Wende zum Besseren, zum Besten geben konnte. Und Jesus lässt sich auf seinem Weg unterbrechen. Er will sehen, wer ihn da ruft. Auffällig, er geht nicht zu ihm hin, sondern er lässt ihn vielmehr zu sich holen. Von wem? Ja, von denen, die blind für diesen Blinden waren, für diesen Menschen in Not, für den, der doch einer von denen war, für die Jesus eigens gekommen war, Mensch geworden war. Sie sollen ihn nun auch sehen. Und zugleich gibt er diesem blinden Mann damit zu verstehen, komm zu mir her, begegne mir aufrechten Ganges. Ich sehe dich als Mitmensch. Wir reden auf Augenhöhe miteinander. Ich schaue nicht auf dich herunter, wenn du da am Straßenrand hockst, sondern ich begegne dir als einem freien Menschen. Aufrecht darfst du mir, sollst du mir begegnen. Und darauf zielt dann auch die Frage, die Jesus ihm stellt. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Wie oft wissen wir, was der oder jene eigentlich bräuchte? Und sagen das auch oft. Und behandeln die Menschen dann auch so, von oben herab. Wir wissen ja, was gut für dich ist, was dir fehlt. Jesus zeigt uns hier einen anderen Weg. Sind wir dafür blind? In unseren Begegnungen mit Menschen, die aus unserer Wahrnehmung keine Christen sind, und auch das ist ja durchaus in Frage zu stellen. Also in solchen Begegnungen steht es uns gut an, sie erst einmal kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, einander als Menschen zu begegnen, von ihnen zu erfahren suchen, was ihr Leben denn eigentlich ausmacht. Und vielleicht dann im Verlaufe des Gesprächs oder weiterer Gespräche, dann irgendwann fragen sie uns auch sicher, was uns beschäftigt und uns ausmacht. Und wir können ihnen vielleicht die Frage stellen, was wir ihnen Gutes tun könnten. Der blinde Mann jedenfalls weiß, was er will. Wiedersehen können. Also er hatte wohl schon sehen können, war blind geworden als Sehender. Er wollte wieder sehen können. Dabei hatte er doch von Jesus mehr gesehen als die Jünger. Doch er möchte ihn noch besser sehen können. Er möchte ihn auch mit seinen organischen Augen, nicht nur vor seinem inneren Auge sehen können. Und Jesus lässt sich sehen. Lässt ihn sehen, schenkt ihm das Augenlicht wieder. Doch mehr noch, er lässt ihn sehen, wer er für ihn und für jeden Menschen ist, der Retter. Der das Leben liebt und das Leben den Menschen gibt. Der barmherzig ist und sich eben jedem Einzelnen zuwendet. Er hat nicht seinen großen Plan im Kopf und gar nichts anderes mehr, so wie uns das manchmal geht, wenn große Aufgaben vor uns stehen, dass wir nur noch fixiert sind mit Scheuklappen auf diesen Plan zu, aber gar nicht mehr wahrnehmen drumherum, was da noch alles wichtig wäre, Menschen übersehen. Nein, sein großer Plan bedeutet ja gerade, dass er jedem einzelnen Menschen Zeit und Liebe schenken will. Erst so bekommt dieser Plan seinen Sinn. Er hätte ans Kreuz gehen können, ohne einen Menschen vorher einzubeziehen, ohne ihnen vorher die Augen für sich zu öffnen, ohne ihnen Freund und Bruder, Herr und Meister zu werden. Das hätte er tun können, doch das wäre sinnlos gewesen, weil doch gerade das eben dazu gehört, dass er sich jedem Menschen einzeln zuwendet, sich um ihn kümmert. Dieser blinde Mann wird sehend und darf eben gerade auch das sehen, erkennen. Er darf die Welt jetzt wieder sehen und entdecken, wie schön sie ist. Er darf und soll auch seine Familie, seine Freunde wiedersehen. Doch das hat für ihn gar nicht mehr die große Bedeutung. Sondern für ihn ist das jetzt das Wichtigste, dass er Jesus gesehen hat und jetzt sieht. Dass Jesus ihm die Augen geöffnet hat dafür, dass er wirklich der Sohn Davids ist, der von Gott versprochene Messias, der Heilskönig. Aber so ganz anders, als es die Jünger und die meisten anderen der Zeitgenossen im Kopf hatten. Sondern ein König, der sich für die Menschen aufopfert, für sie sein Leben gibt. Der ehemals blinde und nun wahrhaft sehende Mensch folgt Jesus nach. Also er lässt alles andere stehen und liegen und hinter sich zurück. Er rennt nicht zu seiner Familie, zu seinen Freunden, schaut mal, ich kann wieder sehen, sondern er schließt sich Jesus an, geht ganz bewusst mit ihm hinauf nach Jerusalem. Er folgt ihm und lobt ihn als seinen Herrn und Heiland, der ihn sehend gemacht hat und der auch uns sehend machen will. Und der damit den Anstoß gibt, dass wir so auch bereit sind, ihm zu folgen, hin zu den Menschen, um ihnen freundlich und offen zu begegnen. Ihm zu folgen, auch in die eine oder andere leidvolle Situation, in Situationen, die anstößig, die anstrengend, die mühsam und vielleicht sogar hoffnungslos wirken. Ganz ehrlich gesagt geht es mir manchmal so, dass ich am liebsten vor dem nächsten Trauerbesuch davonlaufen möchte. Dass ich nicht schon wieder dieses ganze Elend, das der Tod eines geliebten Menschen mit sich bringt, mir anhören muss und es mit demjenigen tragen, mit ihm trauern muss. Ich bin dann blind. Ich sehe dann das große Ganze nicht und deshalb eben auch nicht den Menschen, für den ich jetzt da sein kann, soll. Und erlebe dann, Gott sei Dank, immer wieder, wie der Geist Gottes mich doch bewegt und mich zu dem Trauernden gehen lässt. Er lässt mich sehen, wie gut das dann letztlich auch wieder für mich ist. Wie mir wieder etwas von meiner Blindheit genommen wird. Ich etwas mehr sehen darf. Ja, von der Herrlichkeit Gottes. Die mir gerade da im Antlitz des der Trauernden, in seinen, in ihren Tränen, in seinem Erzählen von der Verstorbenen, in ihrem Erzählen von dem Verstorbenen begegnet, aufleuchtet. Da, vor allem vielleicht sogar da, ist er zu finden. In dieser Situation ist er da, begegnet mir und öffnet mir die Augen. Ja, Blinde werden sehend. Jesus will und kann auch uns unsere Blindheit nehmen und will sich uns zu erkennen geben, mehr und mehr. Amen.